Vielleicht lohnt sich noch eine Überlegung. Also völlig richtig. Die linke Praxis, sich jeden Krieg mit Bodenschätzen zu erklären, die unter dem Boden des Ziellandes liegen. Manchmal Bodenschätze zu erfinden, weil man sich an Krieg erklären muss, lebt insgesamt davon, dass das Verständnis dafür fehlt, dass es eine Gewaltkonkurrenz wegen der Bedingungen der Benutzung der Welt gibt. Die Gewaltkonkurrenz zielt nicht gleich auf den Raub des Bodenschatzes. Noch nicht mal George Bush hat Saddam Hussein einen Krieg geliefert, damit er ihm dann das Öl wegnehmen kann. Sondern da geht es um, das ist eine höhere Ebene, das ist die Fähigkeit, die Konditionen zu diktieren. Die Fähigkeit, andere Gewaltsubjekte, andere Gewaltmonopole, Staaten, zu verpflichten, die eigene Willensbildung in Konkordanz, in Übereinstimmung mit der Vormacht zu gestalten. Und um diese Frage geht es, und die ist entscheidend, an der hängt alles. Anderen Staaten den Willen diktieren können. Das heißt nicht ihnen ihre Bodenschätze wegnehmen. Die Amerikaner wollen die nach wie vor bezahlen.
Aber das ist jetzt auch widersprüchlich, halt, wenn man sagt, einerseits irgendwie der Hussein hat alle amerikanischen Regeln befolgt und andererseits die sind da einmarschiert, damit er ihre Regeln befolgt.
Der hat die Regeln des Handels befolgt und an der Front wäre es nicht das Problem gewesen. Aber er hat sich als Macht vergrößert und sich damit aus der Kontrollierbarkeit zu entziehen versucht.
Ja, aber das waren noch zwei Kriege. Also die Machtvergrößerung Kuwait, das war der erste. Aber da, wo er jetzt auf den Deckel gekriegt hat, war ja nicht Kuwait. Kuwait haben sie natürlich auch wieder rausgeschmissen, aber ansonsten haben sie sich ja an ihm nicht bloß weiter gestört, sondern er ist ja weiter.
Nein, die haben ja jahrzehntelang am Umsturz gearbeitet. Denk mal, die haben ja jahrzehntelang eine Flugverbotszone über dem Süden Iraks gehabt, wo der Staat seine Souveränität über sein Territorium nicht mehr ausüben konnte. Flugverbotszone, erinnerst du dich an das Stichwort? Ja, der Kurden und der Schiiten. Im Süden der Schiiten, im Norden der Kurden. Und da durfte der irakische Staat eben nicht mit Militärflugzeugen in... Da muss ich jetzt auch sagen, warum ist es denn nicht so weitergegangen? Weil Amerika an Saddam Hussein wirklich ein Exempel statuieren wollte. Da merkt man wirklich, genau wie du sagst, das hätte prima so weitergehen können. Der Staat liefert Öl, der Staat ist selber verkrüppelt, er ist nicht mehr wirklich souverän. Er ist also schon klein gemacht. Aber Saddam Hussein ist nach wie vor in Bagdad an der Macht. So, und dann haben sie die Geschichte mit den Massenvernichtungswaffen erfunden, weil sie den Krieg gewollt haben. Aber warum haben sie ihn gewollt? Weil sie eine Demo der Durchsetzung der Amerikaner und in dem Fall wieder einen Fall der Disziplinierung der ganzen Restwelt über einen Krieg gesucht haben. Richtig, mit 9-11, im Zusammenhang mit 9-11, wo jeder wusste, Saddam Hussein hat jedenfalls nichts übrig gehabt für die Bin Laden-Leute. Also Al-Qaida und die Zwecke haben mit Saddam Husseins Zwecken nichts gemein. Saddam Hussein hat die Islamisten bei sich nicht hochkommen lassen. Jeder wusste es. Amerika hat gesagt, das ist die Achse des Bösen. Was gegen Amerika ist, ist alles dasselbe. Und weil wir jetzt wirklich eine Demo unserer Unverwundbarkeit, wo wir jetzt gerade mal verwundbar waren, eine Demo unserer Unverwundbarkeit nötig haben, ist der Krieg in Afghanistan nicht groß genug für den Beweis, den wir anstreben. Muss man wirklich sagen, der hat Saddam Hussein historisch Pech gehabt. Er ist zum Beispiel gemacht worden. Ja, man muss ja nicht gleich Mitleid mit ihm haben. Vielleicht noch, ist noch ein Punkt in der Überlegung von vorhin brauchbar und dann kommen wir langsam zum Ende. Nämlich, du hast an irgendeiner Stelle noch eingeworfen und wenn es den Unternehmern oder den Kapitalisten nicht passt, was eine Regierung macht, dann putschen sie auch mal. So ähnlich, ja? Der Gedanke, das Kapital setzt sich im Staat durch und muss sich im Staat durchsetzen, manchmal gegen den Staat. Ja, die Susanne hat die Formulierung gehabt, ist unterwandert von, hast du es gesagt? Ja, der Staat ist unterwandert von Kapitalinteressen und Kapitalvertretern. Der Standpunkt, der Gedanke, das ist eine Formel für, warum Staaten Politik im Interesse des Kapitals machen. Ja? Die Formel unterstellt aber eine zu große Trennung zwischen Staat und Kapital. Wenn man sagt, der Staat müsste unterwandert, müsste gehijackt, also gekidnappt werden von Kapitallobbyisten oder Kapitalfraktionen. Die Gemeinsamkeit von Staat und Wirtschaft, bei aller Trennung, die Wirtschaft ist die Wirtschaft, der Staat ist der Staat. Der Staat ist die politische Macht, die die Gesetze macht, und die Wirtschaft ist die Macht des Geldes, die unter den Gesetzen und im Wesentlichen unter Befolgung der Gesetze ihre Interessen verfolgt. Die Trennung von Staat und Kapital ist aber nicht so, darf man sich nicht so vorstellen, dass der Staat wirklich praktisch nichts zu tun hätte mit dem Kapital. Und deswegen erst durch äußere Beeinflussung, eben durch Lobbyismus oder durch Unterwanderung oder gar durch Putsch, auf Kapitalinteressen verpflichtet werden müsste. Der Staat ist die politische Macht, die lebt vom Florieren des Kapitals unter seiner Herrschaft. War vorhin mal die Rede davon. In einem kapitalistischen Land ist alles davon abhängig gemacht, dass das Privatinteresse der Kapitalisten aufgeht. Deren Geschäfte müssen gelingen, deren Gewinne müssen fließen, deren Gewinne stiften überhaupt die Einkommen aller anderen Gesellschaftsschichten. Arbeitskräfte verdienen Geld, weil Unternehmer sich mit deren Arbeit bereichern können. Also sind die ganzen Einkommensquellen der abhängig Beschäftigten, sind abhängige Größen des Geschäftsgangs der Unternehmer. Sogar der Tante-Emma-Laden an der Ecke geht bloß, weil die Arbeitskräfte Geld kriegen und das kriegen sie vom Arbeitgeber. Also das, was die ausgeben, kriegt die Tante immer am Schluss. Aber auch die kann bloß Geschäft machen, weil von Kapital gestiftete Kaufkraft im Land rumwest. Und alles, was der Staat machen kann, ist abgezweigt aus den kapitalistisch entstandenen Einkommensquellen. Den Gewinnen, den Löhnen, den Umsätzen. Insofern ist der Staat nicht erst durch äußere Beeinflussung, nicht erst durch Druck oder Unterwanderung auf Kapitalinteressen hellhörig, wenn Kapitalbedarf angemeldet wird, wenn Unternehmer Bedarf anmelden an Gesetzgebung und so. Sondern er ist aus eigenem Interesse, seine eigene Macht beruht genau darauf. Das eigene Interesse ist erstmal bloß, dass er seine Aufgaben gut erledigen kann. Dass er über viel Mittel verfügt, um seine Aufgaben gut zu erledigen. Und das tut er, indem er das Kapital zum Florieren bringt. Und dann fährt er gut und weitet seine Macht aus. Mehr Zweck hat der Staat nicht, aber den hat er schon. Und das bindet die Obrigkeit ganz unter kapitalistischen Bedingungen, ganz automatisch an die Interessen des Kapitals, die zu befördern die große nationale Aufgabe sind. Deswegen eben, man redet vorhin, nationale Interessen und die Interessen, einen erfolgreichen Kapitalismus zu verwalten, sind dasselbe. Jedenfalls soll man sich hüten, der Nation andere, neutrale, humanere Zwecke nachzusagen, als diesen ökonomischen. Das ist die materielle Grundlage der politischen Macht.
Der Nationalstaat, der ist ja mit dem Kapitalismus entstanden. Ja. Das heißt, wenn der Kapitalismus weg ist und der materielle Kapitalismus an den Weltkrieg wegzeigt, dann zerfallen da die ganzen Nationalstaaten automatisch.
Ja,
es müssen ja nicht humanere Interessen sein, aber wenn du vorher einen Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland aufgemacht hast, jetzt von dem Agieren, wie es mit ihrem jeweiligen nationalen Kapital umgeht, dann kannst du es ja letztendlich nur historisch begründen über ein Gebordensein von irgendeinem Nationalcharakter oder sowas. Also wenn die Franzosen eher misstrauisch sind, wenn das Kapital ins Ausland geht und die Deutschen das ganz prima finden, wenn sie ins Ausland gehen, dann müsste man sich ja, wenn man es rein objektiv sieht, nur fragen, wo bringt es mehr? Also wo kommt mehr Kohle letztendlich für den Staat rein? Was aber die Franzosen anscheinend dann trotzdem irgendwie anders da müsste es aber auf das zurückführen können.
Ja.
Oder ließe sich ein historisch gewordener, keine Ahnung, über französische Revolution oder über die komische Nationenwerdung von Deutschland oder was weiß ich, was da noch für eine Rolle spielen wird, ließe sich sozusagen noch sowas wie ein unterschiedlicher Nationalcharakter. Bei den einen Blut bei den Deutschen und bei den Franzosen erstmal. also diese ganzen Schichten halt sozusagen, die nicht wahrscheinlich nicht komplett halt in der Ökonomie aufgehen.
Aber man muss erstmal beim Ersten bleiben. Die Franzosen waren, also in meinem Beispiel, ja, waren die Franzosen da schneller bereit, Kapitalflucht zu sagen als wünschenswerter Kapitalexport, weil sie im Bewusstsein dessen, dass ihr nationaler Standort nicht genug Wachstum erzeugt und dass ihr Kapital nicht so potent ist wie das der anderen. Wenn die Bundesregierung VW lobt, dass es nach Brasilien und sonst wohin geht und nicht das Bedenken hat, dann werden in Wolfsburg die Arbeitsplätze weniger. Dann heißt es, hier findet der Kapitalexport als Ergebnis von Wachstum statt. Wenn in einem Land das Kapital weggeht, nicht weil es viel wächst und deswegen noch woanders wachsen will, sondern wenn es weggeht, weil es hier nicht wachsen kann, dann hat der Staat allen Grund, es für Kapitalflucht zu halten. Ja. Und dasselbe umgekehrt. Wenn Kapitalimport nicht ein Zusatz zum Geschäftsgang daheim ist, sondern wenn Kapitalimport im Wesentlichen drin besteht, den Geschäftsgang daheim durch zahlungskräftigere Ausländer zu übernehmen, also es gar kein Beitrag zum Wachstum ist, sondern bloß es gehört einem Ausländer, ja, dann ist man schnell dabei zu sagen, das ist ja eher Ausverkauf als wünschenswerte Expansion. Und das ist alles unabhängig von Traditionen und so, sondern das hängt einfach an dieser Einschätzung. Ist es ein Beitrag zum Wachstum oder ist es ein Zeichen von ausfallendem Wachstum?
Und es hat auch gar nichts damit zu tun mit dem vorstellig gemachten vorhin ein anderer Weg für die Nation quasi als das Kapital und die Wirtschaft. Das sind ja nur zwei alternative nationale Wege, wie man meint, es seine Wirtschaft am besten zu fördern. Also das ist kein Abweichen von dem Prinzip, die Förderung der Wirtschaft, wo auch selbstredend immer klar ist, wer mit der Wirtschaft gemeint ist, nämlich das Unternehmertum, dass die an erster Stelle stehen.
Mir fällt jetzt kein Schlusswort mehr ein. Das war... Ich kann jetzt nicht den ganzen Argumentationsgang in zwei Sätzen wiederholen. Insofern bleibt es einfach dabei. Wortlos gehen wir auseinander.